Ich habe einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament, passend zum heutigen Tag, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 44, die Verse 1 bis 8. So höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn. Und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Nächste Folie. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkünde es und tue es mir dar. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Ist auch ein Gott außer mir? Es ist kein Fels, ich weiß ja keinen. Als Thema habe ich diesen Text überschrieben und diese Predigt, was der Geist Gottes schafft, was der Geist Gottes bewirkt. Die Juden sitzen gefangen in der babylonischen Gefangenschaft. Sie sind ohne Hoffnung, ohne Vertrauen zu Gott. Man kann das nachempfinden, wenn man den Propheten Jesaja ab Kapitel 40 einmal liest. Sie sagen, der Herr hat uns verlassen. Er hat uns vergessen. Wir sind aufgegeben, verraten, unverkauft. Der Prophet hat zwar immer wieder betont, nein, das ist so nicht. Kann auch eine Mutter ihr Kind verlassen? Gott wird es nicht tun. Er wird euch nicht verlassen, nicht vergessen. Ich bin bei euch. Aber sie können es nicht mehr glauben. Sie liegen am Boden. Sie fühlen sich wie ein glimmender Docht, wie geknicktes Rohr, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Oder eben wie ein kleines Kind, das von der Mutter verlassen ist. Kennen wir solche Situationen auch? Hast du das auch mal so erlebt? Du wirst erinnert an Gottes gute Gedanken und Worte, aber es kommt nicht bei dir an. Und dann zweifelst du oder bist verzweifelt und du kannst nichts mehr richtig glauben. Es ist alles nur noch ohne Hoffnung auf eine gute Zukunft. Du fühlst dich nicht nur von Menschen verraten und verkauft, sondern auch von Gott. Fragen, Grundfragen, die sich durch Ereignisse im Leben ergeben können. Meine Frau hat vor einigen Wochen eine Krebsdiagnose bekommen. Und die Wochen danach, da waren bei mir auch viele Fragen. Warum, Gott, hast du das zugelassen? Wie wird das weitergehen? Wie werden wir gemeinsam diese Situation mit deiner Kraft und unter deiner Leitung erleben? Wo bist du? Die Israeliten können das Heilswort Gottes, das Jesaja predigt, nicht mehr glauben. Und deswegen muss Gott mit einem anderen Mittel eingreifen. Er muss ihnen seinen Geist geben. Gottes Geist bewegt, er bringt voran. Dieser Geist wird auch verglichen mit dem Wind, der die Segel eines Schiffes füllt. Man kommt wieder voran, man macht wieder Fahrt nach einer langen Zeit der Flaute. Und so kommt dieser Geist zu diesen Leuten in Babylon wie Wasser auf das durstige und dürre Land, wie es in Vers 3 heißt. Vier Dinge sind mir wichtig geworden bei dieser Frage, was bewirkt der Geist Gottes? Und wir wollen immer wieder auch bedenken, wie das sich bei uns heute auswirken kann. Erstens, der Heilige Geist zeigt, wer Gott ist. Der Heilige Geist zeigt, wer Gott ist. Wie gesagt, das war den Juden nicht mehr klar, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Väter also, wirklich der lebendige Gott ist. Und deswegen muss das hier so pointiert gesagt werden. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Das wussten die nicht mehr so klar. Denn gesiegt hatten ganz offensichtlich die Götter der Babylonier. Allen voran der Stadtgott Babels, Marduk. In dessen Namen wurde die heilige Stadt Jerusalem zerstört, der Tempel verbrannt. Und jetzt war die Frage, wer ist denn nun in Wahrheit Gott? Im Jahr 1991 brach im Nahen Osten der erste Golfkrieg aus. Damals betete US-Präsident Bush zum Gott der Christen, Israels Ministerpräsident Schamir zum Judengott und der Diktator Saddam Hussein zu Allah. Damals war die Frage, wer ist denn nun Gott? Und überhaupt, lässt sich der jeweils angerufene Gott vor den Karren der jeweiligen politischen Interessen spannen? Um diese Frage, wer ist in Wahrheit Gott, zu beantworten, bedarf es einer tiefen Überzeugung. Und jetzt kommen du und ich ganz persönlich ins Spiel. Ich brauche diese Überzeugungskraft, die überzeugende Arbeit des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Da hilft mir keine Tradition, kein Traditionschristentum, sondern nur diese Kraft des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Vers 6 sagt, außer mir ist kein Gott. Es gibt keinen anderen, heißt das. Und wenn du das glauben kannst, dann ist das das Überzeugungswerk des Heiligen Geistes gewesen. Das kannst du dir nicht selbst einreden. Das kannst du auch nicht einfach nur als Tradition vom Elternhaus übernehmen oder von der Oma vielleicht, sondern das hat dir der Geist Gottes deutlich gemacht. Die Bibel sagt ja auch, dass der Heilige Geist unseren Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist führt zu der Überzeugung, dass dieser Gott, von dem die Bibel im Alten und Neuen Testament so überzeugend redet, mein Vater im Himmel ist, dass er mich lieb hat und dass er Gutes über mich denkt. Und das weiß ich in der Tat nur durch den Heiligen Geist. Er bewirkt dieses innere Wissen, diese innere Überzeugung, die allem anderen die Richtung gibt. Und so geschieht es in Babylon bei den Juden. Der Heilige Geist zeigt ihnen, wer in Wahrheit der lebendige Gott ist, auch in ihrer notvollen Situation in der Gefangenschaft. Zweitens, der Heilige Geist zeigt ihnen, wer der Schöpfer ist. Vers 2, ich habe dich gemacht und bereitet. Im hebräischen Grundtext des Alten Testamentes steht da, ich habe dich getöpfert. Ein wunderschönes Bild für das Schöpfungswerk unseres Gottes. In unserem früheren Wohnhaus in der Dresdner Neustadt, wo wir gewohnt haben, arbeitete im Erdgeschoss ein Töpfermeister. Manchmal habe ich ihm zugesehen, wie er mit dem Fuß die Töpferscheibe antrieb, auf der zunächst ein großer, ungeformter Klumpen Ton lag. Aus diesem Ton formte er dann verschiedene Gefäße. Es waren Vasen, Teller, Töpfe oder Teeschalen. Ich habe mal hier eine mitgebracht. Das ist eine kleine Teeschale oder eine größere Schale. Das sind die, die er gemacht hat. Mit seinen formenden Händen wurde etwas Schönes aus diesem großen Klumpen Ton. Und dieses Bild steht hier im Text im Hintergrund. Ich bin dein Töpfer, sagt der Herr. Ich habe dich geformt. Du hast deine Eigenart und die sollst du auch behalten. Ich finde es schön, dass uns Gott nicht so geschaffen hat wie zum Beispiel die Kohlebriketts. Die sehen alle einer wie der andere gleich aus. Sondern jeder hat seine Eigenart und jeder kann auch dazu stehen. Ich bin, so wie ich bin, von Gott gewollt. Ich bin, um es mit dem Text zu sagen, von ihm getöpfert. Nach seinem Plan bin ich geschaffen. Ein Original, ein Unikat, So wie eben auch diese Trinkschale, diese Teeschale ein Unikat ist. Sowas gibt's nicht noch einmal. In einer Sonntagsschulstunde sitzt ein kleines Mädchen und lächelt vor sich hin, worauf die Sonntagsschullehrerin fragt, ey, warum lächelst du denn? Sagt das Mädchen, ich freue mich. Ja, worüber freust du dich denn? All darüber, dass Gott mich lieb hat. Ja, sagt die Sonderschullehrerin, er hat uns doch alle lieb, ist doch nichts Besonderes. Doch, sagt das Mädchen, mich hat er ganz besonders lieb. Ja, wieso das denn? Weil er mich nur ein einziges Mal hat. Genau das ist hier im Text gemeint. Der Töpfer in unserem Haus in Dresden hat vielleicht am Tag 20 oder 30 Vasen und Trinkgefäße gemacht, aber keines war genau wie das andere, jedes Exemplar einmalig. Und so hat jeder von uns den besonderen Prägestempel unseres Schöpfers. Er hat dich und mich lieb, weil er dich und mich nur ein einziges Mal geschaffen hat. Gottes Schöpferhandeln betrifft aber nicht nur mein einmaliges Dasein, an das mich der Heilige Geist erinnert. Dass er auch mein Erlöser ist, gehört auch noch hierher. Das ist das Dritte. Der Heilige Geist zeigt, wer der Erlöser ist. In Vers 6 steht, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Im Hebräischen steht hier das Wort Goel. Der Goel war im Alten Testament einer, der für einen Verschuldeten die Schuldsumme übernahm und diese bezahlte. Dazu musste er natürlich reicher sein als der Verschuldete. Das war ein Rechtsakt, der den Betroffenen von seiner Schuld befreite, ihn davon erlöste. Und dieses Bild wird nun auf den Gott Israels übertragen. Er ist der Goel, der Erlöser, weil er eben auch der Schöpfer ist. Diese beiden Tatsachen werden hier in einem Atemzug genannt. Denn dass Gott aus seinem Geschöpf auch sein Kind macht, ist ein Akt göttlichen Schöpferhandelns. Der Psalmist David betet im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das hebräische Wort für schaffen, bara, wird nur für Gottes Handeln gebraucht. Im Gegensatz zu Menschen, der immer nur so ein bisschen rumwerkeln und experimentieren kann, ruft Gott das, was nicht ist, ins Dasein. Er macht das Tote lebendig. Er spricht und es geschieht. Er ruft und es steht da. Die Fachleute sagen dazu Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Das kann nur unser Gott. Dieser Gott hat nun auch seine Kraft dazu eingesetzt, um Menschen neu zu schaffen, um das Herz des Menschen, das immer gegen Gott rebellieren will, grundlegend zu verändern. Paulus kann das im Brief an die Korinther so formulieren: Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott selbst ist in seinem Sohn Jesus Christus der Erlöser. Ihn hat er zu uns geschickt, damit er unser Goel ist. Denn von Natur aus sind wir Gott gegenüber bis über alle Ohren verschuldet. Wir sind durch und durch Sünder. Weil wir Gott gegenüber chancenlos sind, kam der Sohn Gottes Jesus Christus. Die Bibel sagt, er hat sein Blut als Lösegeld für uns gegeben. Er hat also bezahlt, das bezahlt, was ich ewig schuldig bleiben musste. Und er hat in freiwilliger Selbsthingabe seines Lebens bezahlt. Für ihn war es nicht Pflichterfüllung, das Motiv, sondern Liebe, göttliche Liebe. Und der Heilige Geist hat die Aufgabe, diese Tatsache groß zu machen. Er stellt nicht sich selbst und sein Wirken in den Mittelpunkt. Es geht nicht um Zeichen und Wunder in erster Linie. Nein, der Heilige Geist richtet den Scheinwerfer auf Jesus Christus. Er verherrlicht den Sohn Gottes und sein Wirken und die Kraft der Erlösung. Deshalb sagt die Bibel, wir sind erlöst, wir sind freigekauft aber eben nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem Blut unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb ist er für einen Christen nun auch der König, der oberste Herrscher. Der Herr sagt in unserem Text: Ich bin der König Israels. Die babylonischen Könige nannten sich Melach Melachim, das heißt König der Könige, Herr der Herren. Das war ein Hoheitstitel, den sie für sich in Anspruch nahmen. Melach Melachim. Jesaja aber sagt: Nein, der König aller Könige ist nicht Nebukadnezar, ist nicht Belsazar sein Sohn. Der König der Könige ist unser Herr, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist der Vater Jesu Christi, ist mein Erlöser. Das alles kann ich mir nicht einreden. Das kann ich euch nicht einreden, die ihr zuhört. Das können wir auch unseren eigenen Kindern nicht einreden, so gerne wir es möchten. Das anzunehmen, das glauben zu können und damit zu leben, das alles kann nur der Heilige Geist schaffen. Sein Werk ist es, dir und mir zu zeigen, erstens, wer Gott ist, zweitens, wer der Schöpfer ist, drittens, der Erlöser und König. Und er zeigt uns viertens und letztens auch, wer neues Leben schafft. Im Text heißt es in Vers 4, eure Nachkommen werden sein wie die Weidenbäume an den Wasserbächen. Die Weide war für die Juden nicht immer das Symbol des Lebens. Denken wir an Psalm 137, dort heißt es, an den Wasserflüssen in Babel saßen wir und weinten, als wir an Zion dachten. Und unsere Harfen hängten wir an die Weidenbäume, die dort sind. Aus diesen Trauerweiden wird nun ein Symbol neuer Lebenskraft. Gott gibt das als sein Versprechen an. Tatsächlich ist es ja so, dass man einen Ast von einem Weidenbaum abschneiden kann und ihn dann in die Erde stecken kann. Nach 2 bis 3 Jahren etwa wird aus diesem Ast ein neuer Baum. Und so wird die Weide zum Symbol der Vitalität, der Lebenskraft. Deine Nachkommen, so heißt es im Text, werden aufwachsen wie Weidenbäume an den Wasserbächen. Eine wunderbare Verheißung für uns, auch für unsere Kinder. Selbst wenn wir vielleicht nicht gleich erleben, dass sie zum Glauben kommen, zur Gemeinde gehören, aber wir dürfen dem Wort Gottes vertrauen und dem Heiligen Geist, der neues Leben zu schaffen, imstande ist. Denn er bewirkt das, dass jemand auf seine Hand schreibt, Vers 5, ich gehöre dem Herrn. Wieder ein schönes Bild entnommen einem antiken Brauch. Ein Sklave trug die Initialen seines Herrn auf der Hand oder auch auf dem Oberarm tätowiert. Er war somit nicht herrenloses Gut, man konnte ihn nicht einfach rumschubsen oder ihn gar schlagen, denn durch die Initialen seines Herrn auf der Hand oder auf dem Oberarm war deutlich, hinter ihm steht ein Größerer. Man wird diesen Sklaven nicht ungestraft drangsalieren. Er hat einen Herrn. Und so predigt Jesaja, dass die Juden auf ihre Hand schreiben, ich gehöre dem Herrn. Und das sagt er ihnen in ihre hoffnungslose Lage hinein. Wie kommt das eigentlich? Es ereignet sich hier das, was sich dann viel später zu Pfingsten auch ereignen wird. Jetzt haben die Juden in Babylon noch Angst. Sie fühlen sich verlassen, verraten und verkauft. Der Geist Gottes kommt in sie, er kommt über sie. Ein Geist, der nicht ein Geist der Feigheit ist, sondern wie die Bibel sagt, ein Geist der Kraft, der Besonnenheit, der Liebe, der Zucht. Und dieser Geist macht es möglich, dass sie sich jetzt in aller Öffentlichkeit zu ihrem Herrn bekennen. So ist es ja bei den Jüngern Jesu nach Pfingsten gewesen. Vor Pfingsten, bevor der Geist über sie kam, waren sie ängstlich, haben nicht gewagt, sich als Zeugen Jesu Christi zu bekennen, haben sich verkrochen, waren nur hinter verschlossenen Türen zusammengekommen, aus Furcht vor den Juden, wie es im Evangelium heißt. Als der Geist Gottes sie aber erfüllt, da sagen sie, wir können ja nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. So macht der Geist es auch hier deutlich, hier schon in Babylon im alten Bundesvolk. Der Heilige Geist macht Mut, er schafft Bekehrungen, er bewirkt Heiligung, er bewirkt Zeugenkraft. Und deshalb kann Jesaja am Schluss in Vers 8 auch sagen, ihr seid doch meine Zeugen. Ist außer mir sonst noch einer Gott? Es ist kein Fels. Ich weiß ja keinen. Das Wort nimmt Jesus dann später auf und sagt, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Zeuge sein heißt ja nichts anderes als ich stehe zu dem, was ich selber erlebt habe mit diesem Gott und davon rede ich. Da, wo sich die Gelegenheit ergibt, oder auch in schier unmöglichen Situationen, sei es vor den Mächtigen dieser Welt oder im Gefängnis, wie es die Apostel ja selbst erlebt und erlitten haben, sei es auf der Arbeitsstelle, im Freundeskreis, in der Familie, da, wo sich die Gelegenheit ergibt. Wer mit Gott unterwegs ist, wer mit ihm den Weg gemeinsam geht, der ist Zeuge. Er muss auch nichts erfinden. Wir brauchen keine langen Verteidigungsreden halten, sondern wir brauchen nur das sagen, was uns wichtig ist im Zusammenhang mit unserem Gott und unserem Glauben, was wir erleben in unserem Alltag mit unserem Gott. Und das bewirkt der Geist Gottes, dass wir diese innere Kraft und diese Motivation haben. Was bewirkt der Geist Gottes? 4 Dinge. Er zeigt erstens, wer unser Gott ist. Zweitens, wer unser Schöpfer ist. Drittens, wer unser Erlöser ist. Und viertens, dass er neues Leben schafft. Gott selbst gibt uns seinen Geist, der in unserem Leben kraftvoll wirken kann. Und so wünsche ich dir, wünsche ich uns viele konkrete Erfahrungen im Alltag und unserem Herrn und Gott, mit unserem Herrn und Gott, denn wir sind wahrlich reich beschenkte Leute. Amen.